Echo in die Zukunft von David Dambitsch.
Niemand konnte mir eine sehr glückliche Kindheit nehmen, aber ich muss sagen, dass sie nachher auch glücklich war. Denn ich fand es so interessant, in andere Länder zu gehen. Und meine Eltern waren großartig. Sie haben uns irgendwie den Eindruck gegeben, dass das alles ein großes Abenteuer war.
Herzlich willkommen zum Tachles-Podcast Echo in die Zukunft. Als Tochter des bekannten Schriftstellers und Theaterkritikers Alfred Kerr träumte dessen Tochter Judith schon als Kind davon, eine berühmte Autorin zu werden. Doch tatsächlich begann sie erst mit dem Schreiben und Zeichnen von Büchern, als ihre eigenen Kinder lesen lernten. Vorher hatte sie während des Zweiten Weltkriegs beim Roten Kreuz als Lehrerin und Textildesignerin, Redakteurin und Lektorin für die BBC gearbeitet. Im Alter von 8 Jahren sah und hörte ihr Sohn Matthew dann das Musical »The Sound of Music« und meinte zu seiner Mutter: »Nun wissen wir, wie es war, als Mami ein kleines Mädchen war.« Mami war entsetzt und schrieb deshalb den Weltbestseller »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl«.
Meine Mutter war die Praktische. Mein Vater hat nicht viel gesagt, aber wenn er es gesagt hat, dann war es wichtig. Wir wussten kaum, dass wir Juden waren als Kinder, denn es war ja keine Religion bei uns. Aber als das anfing mit den Nazis, wir sind ja rausgekommen, bevor, also noch Februar 33 war es, er hat uns gesagt, wir müssen nie vergessen, dass wir Juden sind und dass das sehr schön ist. Und das finde ich auch.
Zurück in das Jahr 2013. Damals traf ich Judith Kerr in Berlin. Die damals 90-Jährige besuchte als Jubilarin ihre Geburtsstadt, um sich hier in das Goldene Buch Berlins einzutragen. In England, ungleich berühmter als in Deutschland, war sie dort für ihre Kinderbuchillustrationen und Geschichten zu jener Zeit schon als ein Officer of the Order of the British Empire ausgezeichnet worden. Die Geschichte vom Familienkater Mock oder dem Klassiker »Ein Tiger kommt zum Tee« kennt dort jedes Kind. In Deutschland und international wurde es dann aber doch ihr Buch »When Hitler Stole Pink Rabbit« als Hitler das rosa Kaninchen stahl, das bis heute weltweit zu einem der bekanntesten Kinderbücher über die Zeit des NS-Regimes zählt und zu dem es noch eine Fortsetzung gibt. »Warten, bis der Frieden kommt« erzählt vom Aufwachsen im Exil bis zum Waffenstillstand 1945. Eine Art Familientreffen beschreibt die besuchsweise Rückkehr nach Berlin. In Berlin hatte Judith Kerr ein volles Programm zu absolvieren. Sie nahm an Festessen teil, lauschte vielen Reden über sich, schüttelte Hände und war stets höflich, freundlich, zugewandt. Eine britische, zierliche Lady, stets im Marks & Spencer Kleid. Beim Eintrag ins Goldene Buch von Berlin trug sie rosa. Doch hatte sie auch ihre eigenen Vorstellungen davon, wie sie die Wiederbegegnung mit Berlin gestalten wollte. Sie besuchte die Vorstellung des letzten Bandes, der Werkausgabe ihres Vaters Alfred Kerr. »Das war meine Zeit«. Ihre Freundin Deborah Fiator Engländer war Herausgeberin. Diese erzählte mir ihre Einschätzung über die Familie von Judith Kerr. Sie haben gelitten, aber sie haben nicht emotional gedarbt. Ich traf Judith Kerr im Berliner Savoy Hotel. Mit ausgesuchter Freundlichkeit und britischem Humor beantwortete sie mir alle meine Fragen. Liebe Frau Kerr, Sie haben Ihre Kinder- und Jugendjahre als Schriftstellerin viel reflektiert und nachgedacht darüber. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, wurde Ihr berühmtestes Buch. Es beschreibt Ihre Flucht aus Nazi-Deutschland, Warten auf Frieden und eine Art Familientreffen, handeln dann von den Kriegs- und Nachkriegsjahren in England. Wenn Sie so zurückdenken, was haben Sie aus Deutschland mitgenommen? Was konnte Ihnen niemand nehmen?
Niemand konnte mir eine sehr glückliche Kindheit nehmen, Aber ich muss sagen, dass sie nachher auch glücklich war. Denn ich fand es so interessant, in andere Länder zu gehen. Und meine Eltern waren großartig. Sie haben uns irgendwie den Eindruck gegeben, dass das alles ein großes Abenteuer war. Und als wir in Paris lebten, da standen mein Vater und ich einmal zusammen und schauten hinunter auf die Dächer von Paris. Wir wohnten in einer ganz schrecklichen kleinen Wohnung, ganz hoch. Und da soll ich gesagt haben, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?
Ja, und was konnte Ihnen niemand nehmen? Was sozusagen haben Sie von hier mitgenommen, innerlich?
Ich weiß es nicht. Für mich war es genauso woanders. Ich hatte sehr gute Eltern und habe immer gezeichnet und war als Kind meistens sehr glücklich. Als dann die Nazis kamen und wir wussten natürlich, was hier vorging, ich wusste mit 9 Jahren von Konzentrationslagern und die schrecklichen Dinge, die dort vorgingen. Und eigentlich von der Zeit ab habe ich gar nicht mehr an Deutschland gedacht. Das ist vorbei, das ist weg. Und habe eben an das neue Leben gedacht. Ich erinnere mich natürlich an Rodeln im Grunewald und Schlittenfahren und an Ferien an der Ostsee. Das war alles sehr schön. Aber das Mittelmeer ist auch schön.
Es geht teilweise ja bis in die heutige Jugendgeneration hinein, dass aus britischer Sicht das Deutschlandbild immer noch von der Zeit des Nationalsozialismus geprägt wird. Wie haben Sie das erlebt und wie sehen Sie das heute? Wie erleben Sie das heute?
Ja, also viele Jahre lang wollte ich durchaus nicht, nach dem Krieg wollte ich nicht nach Deutschland zurückkommen. Ich kam ein paar Mal zurück, als mein Vater in Hamburg starb und dann als meine Mutter in Berlin starb und auch dazwischen. Und viele Jahre lang war es mir irgendwie ungeheim. Man traf Menschen und man wusste nicht, was haben die damals getan. Aber dann, als die Zeit verging, dann waren ja neue Menschen, die gar nicht geboren waren, selbst deren Eltern nicht geboren waren, als das alles vorging. Und es ist natürlich ein anderes Land, andere Menschen und sehr impressive. Ich weiß nicht, was impressive auf Deutsch ist.
Hat sich verändert, hat sich einfach sehr verändert.
Ja, es ist besser als das. Es ist eindrucksvoll.
Eindrucksvoll?
Ja.
Ja. Das ist aber ein großes Lob von Ihnen.
Ja, also Deutschland ist ja das Land, was am ehrlichsten ist über was damals vorging. Andere Länder haben das immer noch ein bisschen vertuscht, nicht wahr?
Mhm.
Und hier ist es das Gegenteil. Ich spreche mit Menschen, jungen Menschen, die sich Sorgen darüber machen, was damals passiert ist. Und ich sage ihnen, wie könnt ihr euch schuldig fühlen über etwas, das passiert ist, als selbst ihre Eltern noch nicht geboren waren. Es ist jetzt eine andere Welt.
Ich würde gern nochmal auf Berlin zurückkommen, weil wir ja nun in Berlin sind. Frau Kerr, was sind Ihre prägendsten Kindheitserinnerungen? Was fällt Ihnen da spontan ein?
Der Garten zu Hause, mein Schulweg, ein sehr netter Lehrer, den ich hatte, Herr Sauer hieß er, Zeichnen, Ich hatte so eine Blechbüchse, da waren alle meine Buntstifte drin und auch wenn man die Bleistifte geschärft hat, ich weiß
angespitzt.
Nicht, angespitzt hat, also was, das Holz, was da, das war auch in der Büchse. Und ich weiß genau den Geruch, als man diese Büchse öffnete und sich hinsetzte zum Zeichnen. Ich bin ja nicht Schriftstellerin, ich bin Zeichnerin.
Wenn Sie an Ihren Vater und an Ihre Mutter zurückdenken, in jeder Familie gibt es ja so Rollenverteilungen. Der eine Elternteil erzieht mehr, der andere ist der praktischere. Wie haben Sie das erlebt bei sich zu Hause?
Ja, meine Mutter war die Praktische. Mein Vater hat nicht viel gesagt, aber wenn er es gesagt hat, dann war es wichtig. Er hat uns, wir wussten kaum, dass wir Juden waren als Kinder, denn es war ja keine Religion bei uns. Aber als das anfing mit den Nazis, wir sind ja rausgekommen bevor, also noch Februar 32, aber...
33,
ja, genau. Sorry. Martin. Februar 33 war es. Und er hat uns gesagt, dass es... wir müssen nie vergessen, dass wir Juden sind und dass das sehr schön ist. Mhm. Und das finde ich auch.
Dann schließt sich meine nächste Frage nahtlos an. Sie haben ja eben schon erwähnt, Religion spielte im Elternhaus nicht so eine große Rolle. Aber mich würde natürlich interessieren, jetzt in Ihrem langen Leben, was bedeutet für Sie heute jüdische Identität, Ihre persönliche jüdische Identität?
Ich glaube, ohne die Nazis hätte es mir sehr wenig bedeutet eigentlich. Ein sehr guter englischer jüdischer Dramakritiker heißt Bernard Levin. Und er hat einmal geschrieben, die einzige Zeit, wo ich mich als Jude fühle, ist, wenn ein Jude etwas Böses macht, dann werde ich sehr deprimiert. Und wenn es gut ist, dann freue ich mich. Ist ungefähr so bei mir. Also ich freue mich sehr über den Einstein zum Beispiel. Mhm. Und, aber es ist natürlich noch mehr für mich als den Bernard Levin, der in England aufgewachsen ist. Ich bin mir sehr conscious. Es ist mir sehr klar, dass ich ein Leben gehabt habe, was 1,5 Millionen andere Kinder nicht gehabt haben. Und dass das, was hätten die alles gemacht mit einem Leben? Wie glücklich wären sie überhaupt, nur einen ganz kleinen Teil davon zu haben? Also muss man das so weit wie möglich gut machen.
Das haben Sie bestimmt getan mit Ihren Büchern. Sie haben Ihre Katzenfigur Mock ja schließlich sterben lassen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie gehen Kinder mit dem Tod um?
Es ist sehr merkwürdig, als das Buch herauskam, habe ich manchmal in den Buchläden gefragt, wie war das? Und die haben mir gesagt, die Kinder haben das vollkommen weggenommen, die Mütter haben alle geweint.
Ja, schön. Frau Kerr, Sie besuchen ja seit Jahrzehnten immer wieder Deutschland. Wenn man mit etwas Abstand schaut, sieht man ja oft klarer. Wie hat sich Deutschland durch die Wiedervereinigung vor 20 Jahren verändert? Wie nehmen Sie das wahr von England aus?
Ich weiß es nicht. Es ist wieder ein großes Land, nicht wahr? Ja? Es ist eine Macht in Europa, sicher eine gute Macht. Ich bin nicht so furchtbar politisch, wissen Sie.
Mich interessiert auch nicht das Politische, sondern mich interessieren Ihre privaten Beobachtungen. Sie haben ja auch Kontakte nach Deutschland und haben ja auch vor allen Dingen die beiden geteilten Deutschlands ja auch gekannt von außen. Und deshalb würde mich schon sehr interessieren, wenn Sie mit Ihren Freunden sprechen in Deutschland, wie nehmen Sie das heute wahr? Weil ich denke, von außen guckt man wirklich immer klarer.
Es ist natürlich viel besser. Und ich erinnere mich, wir waren hier gerade kurz nachdem die Mauer runterkam. Und mein Mann und ich gingen da an einem Tag, wir waren im KDW in diesem und haben da etwas gegessen, in diesem unglaublichen
Lebensmittelabteilung.
Ja, unglaublich war das. Und dann haben wir ein Taxi genommen und das hat uns um den Ostteil von Berlin herumgefahren. Also das war merkwürdig. Schrecklich eigentlich, der Unterschied. Und jetzt ist das weg, das muss doch gut sein.
Sie haben ein wunderbares Gedicht geschrieben. My Henry died and went to heaven, but now he got his wings. They let him out of from 4 till 7 and we do all sorts of things. So haben Sie über Ihren verstorbenen Ehemann in My Henry gedichtet. Welche Bedeutung hatte Fantasie für Ihr Leben?
Also, wenn Sie meinen Mann gekannt hätten, würden Sie diese Frage nicht fragen.
Ich habe ihn leider nicht gekannt.
Er hat doch so viel erfunden. Er hat wunderbare, fantastische Erzählungen geschrieben und für das Fernsehen und für Filme. Wir haben so ein viel miteinander gesprochen und es war nicht immer ganz logisch. so sind Schriftsteller und er besonders.
Also die Fantasie betreffend sehr produktiv.
Ja, natürlich. Ja.
Also es war tatsächlich, wie man sich das vorstellt bei einem Schriftsteller-Ehepaar. Sie haben eine Idee, dann hat Henry eine Idee und dann haben Sie schon wieder eine neue Idee. Kann man sich das so vorstellen?
Meistens hatte er die Ideen. Ich hatte nur ganz wenige. Aber manchmal, ganz selten, habe ich irgendetwas gesagt, was er auch benutzt hat. Und sehr, sehr, sehr oft hat er Sachen erfunden, die ich dann benutzt habe.
Für das Judentum spielt ja die Erinnerung eine zentrale Rolle. Und deshalb würde mich sehr interessieren, aus Ihrer Sicht, in welcher Beziehung stehen Erinnerung und Fantasie Ihrer Meinung nach zueinander?
Das weiß ich nicht. Erinnerung und Fantasie, ich weiß es nicht. Also, wie die zusammen...
In welchem Verhältnis die zueinander stehen, wie Sie das erlebt haben. Fantasie ist ja etwas sehr Produktives, aber Erinnerung ist auch sehr wichtig.
Ja, ich glaube, manchmal werden die ein Durcheinander gemischt, denn man denkt, man erinnert sich an etwas und es war gar nicht so.